Jetzt fängt endlich an. Ich komme von der Free Software Foundation Europa. Mein Name ist Bernhard Reiter und ich werde fürs Vortragen eine kommerzielle freie Software. Hier ist die Übersicht. Ich bin hier so ein bisschen gelandet, als jemand, der auch die viele der Ökonux-Diskussionen und Ansätze immer wieder mal kritisiert hat. Ich bin hergekommen, um dieses Thema kommerzielle freie Software ein bisschen anzupacken und ein bisschen aufzuarbeiten, weil es einmal da sehr viele Missverständnisse gibt zu dem Thema. Weil ich zum anderen auch glaube, dass wir kommerzielle Aktivitäten im Bereich freie Software brauchen. Und darum nehme ich hier so ein bisschen den Standpunkt derjenigen ein, der also sozusagen kritisch eher diese kommerzielle Seite jetzt hervornimmt, um das Missverständnis auszugleichen, dass freie Software umsonst sein müsse. Das muss sie nämlich nicht sein. Gut, um mich der Sache zu nähern, will ich erst ein bisschen was vortragen über mich selber, wo ich herkomme. Dann können wir hinterher besser diskutieren. Ich werde auch bis heute Abend da bleiben, bis morgen früh. Da ergibt sich vielleicht das eine oder andere. Ich habe auch Raum für Diskussionen gelassen, hoffentlich. Sehen wir, wie es passt. Wenn irgendwas ganz, ganz dringend ist, denke ich vielleicht sonst auch einfach dazwischen. Und habe mir gesagt, ich muss hier keinen einfachen Vortrag halten, sondern also die experimentelle Form ist auch gern gesehen. Wir sehen ja, wie das funktioniert. Dann einfach Hand heben oder einschreiten oder sowas, wenn es richtig brennt. Gut, ich werde was erzählen über die Free Software Foundation Europa, darüber, was freie Software und vor allem was kommerzielle freie Software eigentlich ist. Und dann schweife ich ein bisschen ab und schaue mir, was Unternehmenskultur von der freien Softwarephilosophie lernen kann. Und das Dritte, was dann kommt, ist, ich denke, wir brauchen Möglichkeiten für Projekte zu bezahlen, als eine zusätzliche Möglichkeit. Das ist ein relativ neuer Gedanke, zumindest so, wie ich ihn ausbreite. Und ich denke, dass wir am Ende darüber hervorragend diskutieren können. Gut, also zu meiner Person. Steht nochmal da, dass ich Bernhard Reiter heiße und dass ich von der Free Software Foundation Europe komme. Dort versuche ich in Deutschland die Aktivitäten zu koordinieren, was nicht immer ganz leicht ist. Es gibt sehr, sehr viel freie Softwareaktivitäten, die nicht direkt mit der Free Software Foundation Europe zu tun haben. Da sind wir aber auch überhaupt nicht böse drüber. Gleichzeitig bin ich auch noch ein Mitglied im Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur, dem FFII. Der in München sitzt und sich hauptsächlich dadurch hervortut, zurzeit als Hauptaktivität gegen den Patentwahnsinn anzugehen, besonders die Patente auf Software. Das ist eine Bedrohung, auf die ich in meinem Vortrag nicht weiter eingehe, aber Patente auf Software bedrohen die gesamten kleinen mittelständischen Softwareunternehmen, also auch die Proprietären, nicht nur die freien. Dann bin ich tatsächlich auch die Inkarnation des Kommerziellen, weil ich ein freies Softwareunternehmen habe, wo ich mit zwei anderen Gründer, Teilhaber und Geschäftsführer bin, nämlich die Intevation GmbH. Von meiner Ausbildung her bin ich Diplom-Systemwissenschaftler, habe ich in Osnabrück studiert und Geograf. Systemwissenschaftler zu sein, hilft einem manchmal komplexe Fragestellungen zu analysieren, weil das der Hauptzweck des ganzen Studiums war. Insofern fühle ich mich eigentlich wohl in diesem Spannungsfeld zwischen Technik und der Anwendung, der Gesellschaft und den weitergehenden Fragen. Ich erlebe es immer wieder, dass manche Fragen einfach nur aus der technischen Perspektive beleuchtet werden. Das finde ich sehr schade. Gerade von Technikern liegt natürlich die technische Sichtweise nahe. Und hier auf der Ökonux-Tagung werden die anderen Aspekte auch angesprochen. Das begrüße ich sehr, so sehr ich natürlich manche Sachen kritisiere, die Herangehensweise, es wird im Vortrag rauskommen, lobe ich doch sehr das politische Engagement, eine Tagung zu organisieren und über diese gesellschaftlichen Dinge zu sprechen. Und da machen wir jetzt einfach mit los, denke ich. Das ist also der Ablauf, was es in der nächsten Stunde ungefähr gibt. Ja, als Einleitung habe ich mal ein Zitat von dem guten David Wheeler ausgegraben. Der hat ein sehr schönes Papier geschrieben, und zwar hat er geschrieben, Why Free Software? Just look at the numbers. Wo er mal versuchen wollte, die Fragestellung, wie sprechen denn eigentlich die ganzen Studien und die Zahlen quantitativ zu dem Vergleich proprietäre Software, freie Software zu beleuchten. Er ganz bewusst geht er hin und beschränkt sich da wirklich nur auf die Zahlen und wirklich nur auf den Produktvergleich. Das heißt, er hat die erweiterten Aspekte nicht drin. Trotzdem ist es ein sehr interessantes Papier, was er immer wieder aktualisiert, wo dann natürlich auch drin steht über die Begriffe einiges. Und er warnt Leute ganz explizit, man solle anmerken, note that many free software programs are commercial programs. Bitte nicht den Fehler machen, don't make the mistake to call them non-commercial. Und dieser Fehler ist ganz, ganz, ganz häufig, das werden Sie eigentlich in vieler Literatur, in vielen Zeitungsberichten sehen, es ist immer, ja, diese freie Software gegen die kommerzielle. Und das unterschlägt völlig, dass es sehr gute, hochqualitative, kommerzielle, freie Software gibt. Und dem Betrachter wird das natürlich nicht klar, wenn er sagt, kommerziell gegen proprietär, sondern es ist halt freie Software gegen proprietär und nicht kommerziell. Ja, dem werden wir uns jetzt auch nähern, was das ist, freie Software und kommerzielle freie Software. Für einige ist es vielleicht schon bekannt, was freie Software ist, aber ich wiederhole es trotzdem nochmal, weil man immer wieder diese Missverständnisse eben sieht. Gut, wer bin ich, dass ich das alles erzähle? Ich bin Mitglied der FSF Europa, die als Schwesterorganisation der Free Software Foundation gegründet worden ist, 2001. Wir sind ein gemeinnütziger e.V., das heißt, wir sind da in diesem Sinne auch kontrolliert, was wir mit dem Geld machen. Und unsere Struktur besteht aus einem europäischen Dachverband und mehreren Landesverbänden. Unsere Idee ist, dass wir in Europa freie Software allen Leuten näher tragen, vor allem auch die Philosophie und den Hintergrund erklären, also einen erklärenden Ansatz, nicht unbedingt einen vertretenen Ansatz in diesem Sinne. Und wir haben angefangen in Deutschland und Frankreich, wo wir jetzt auch schon Landesverbände etabliert haben, relativ kleine. Wir versuchen also die Schieflage unserer Folien immer wieder auszugleichen, wie auch die Schieflage der Information über freie Software. Nur mal so als Übersicht, wir haben also assoziierte Organisationen. Das sind Organisationen, die eben offen stehen, dort beizutreten und mitzumachen. In schon einigen Ländern, Italien, Portugal, Großbritannien, Österreich, in Frankreich, in Deutschland natürlich auch. Dort kann dann jeder beitreten und mitmachen. Die FSF Europa selber ist so strukturiert, dass wir ein kleines Team haben in dem Dachverband, weil wir davon ausgehen, dass wir irgendwann mal verschiedene juristische Interessen von freier Software auch vertreten müssen. Und da muss man den Verein ein bisschen mehr zusammenhalten. Weiterhin hätten wir nicht die Möglichkeit bekommen, uns Free Software Foundation zu nennen, wenn die Free Software Foundation in den USA nicht das Gefühl gehabt hätte, dass wir die Lage gut unter Kontrolle haben und entsprechend nicht einfach 100 Leute aufnehmen, wie das mal bei kleinen Vereinen so ist, und dann sozusagen die Richtung komplett ändern. Die haben relativ viel schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten 16 Jahren mit anderen Organisationen, die freie Software unterstützen wollen, und sind da halt vorsichtiger geworden. Das ist so einer der Gründe, warum wir uns so eine Struktur gegeben haben. Ich habe, glaube ich, sogar ein, zwei von unseren neueren Broschüren dabei. Wer die hinterher will, da kann man noch weiter drüber reden, logischerweise. Ich halte noch eine hoch, sonst 4, 5 habe ich hier vorne. Später mal einen mitgeben. Gut, ja, was machen wir eigentlich? Also, wir haben einen Raufen Arbeit im Hintergrund. Themenbereiche wie zum Beispiel die Softwarepatente, die regionale Gesetzgebung, da ist jetzt das Beispiel Frankreich, Italien genannt. In Frankreich hat man mal versucht, freie Software für die Behörden fester zu empfehlen. Der erste Schritt wäre natürlich, dass man überhaupt bei den Behörden offene Standards festschreibt. Und ein zweiter Schritt wäre, dass man also mit öffentlich gefördertem Geld unter Umständen auch Software möchte, die hinter öffentlich zugänglich ist. Und da wäre freie Software ein Vorteil. In Italien hat es den Fall gegeben, dass dort ein Gesetz gemacht worden ist, um Piraterie in Anführungszeichen zu verhindern, dass man jede CD, die man rausgibt, anmelden muss, wenn man sie verkauft, in dem Sinne. Ist natürlich für freie Software ein bisschen problematisch. Ich brenne mir meine eine CD und gebe die weiter. Und wenn ich dann dafür so einen Sticker kaufen muss, und anmelden muss, keiner wusste am Anfang, wie das geht, behindert das natürlich die Weitergabe, die man bei freier Software ja gerne möchte. Man möchte die Software weitergeben. Bei unserer juristischen Arbeit sehen wir natürlich zu, dass die Hauptlizenz von freier Software, die GNU GPL, die entscheidend mitgeprägt worden ist durch die Free Software Foundation, gesichert wird. Das ist ein Teil unserer Arbeit, dass sie verstanden wird und dass vor allem langfristig freie Software möglich bleibt. Es gibt immer wieder Prozesse, die das beinahe verhindern wollen. Es gab hier bei der Urheberrechtsreform beinahe mal das Hinausschießen über das Ziel. Man hätte verhindert, dass ein Urheber sein Werk so lizenzieren kann, dass es kostenfrei weitergegeben werden kann. Und wir konnten relativ früh in dieser Gesetzesreform darauf einwirken, dass es eine Ausnahme gibt, dass wenn man das für immer und für alle Nutzung jedem freistellt, dass das trotzdem erlaubt ist. Sonst hätte die Urheberrechtsreform de facto freie Software erstmal sehr schwer gemacht oder verhindert. Man wollte da eigentlich die ganzen Künstler schützen, aber auch, sag ich mal, jetzt zum Beispiel Musiker, Fotografen, die immer schnell gezwungen werden, ihre gesamten Rechte abzutreten, weil die sitzen in einer großen Redaktion gegenüber, einer großen Firma und sagen, du willst für uns arbeiten, wir kaufen das Foto, aber wir brauchen alle Rechte. Und das wollte man in der Urheberrechtsreform verhindern und sagen, du kannst es nicht abgeben, dass jemand das benutzen kann. Bei freier Software schreibt man ja gerade eben fest, dass jeder das benutzen darf. Und das hätte sich gebissen mit der Urheberrechtsreform, weil das freie Software nicht auf dem Plan stand. Wir machen dann noch ein bisschen was an Projektarbeit. Savannah ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist ein freier Server, wo man Softwareprojekte drauf ablegen kann und wo man ein bisschen Infrastruktur bekommt, Maillisten oder ähnliches, um Softwareprojekte zu organisieren. Agnula ist eine Audio-Multimedia-Distribution, die freie Software in den Audio-Multimedia-Bereich bringen soll und es ist gefördert worden durch die EU, ist ein EU-Projekt. Klar, was wir dann drin haben, ist sowas wie politische Arbeit wie hier. Wir erklären, wir gehen raus, wir reden mit Politikern, wir reden mit verschiedenen Gremien, wir reden auch mit den Unternehmen und wir haben also auch schon Empfehlungen rausgegeben für zum Beispiel das Framework Program 6 der EU, wo wieder Förderung von Informationstechnologie stattfindet. Und was wir wollen, ist natürlich, dass das EU-Geld, wenn es denn schon eine Förderung gibt, auch mit freier Software, zumindest ein Plus, das gibt, wenn man freie Software macht, weil das Ergebnis ja mehr Leuten zur Verfügung stehen wollte. Ja. Leider ist es immer noch ein bisschen theoretisch, aber die vier Freiheiten sollte man mal die Wand geworfen haben. Freie Software ist Software, wo man folgende vier Freiheiten hat und auch tatsächlich ausüben kann. Das heißt, man darf sie unbegrenzt nutzen, auch erstmal für jeden Zweck. Man muss die Funktionsweise untersuchen dürfen, das heißt, man muss davon lernen können. Ganz wichtig, reingucken, lernen und nicht nur lernen davon, sondern auch anpassen. Das heißt, wenn einen irgendwas stört, muss man das ändern können. Die dritte Freiheit, relativ wichtig, ist, ich darf es kopieren und weitergeben, explizit erlaubt. Ich möchte meinem Nachbarn helfen, wie Herr Stallman immer sehr gerne sagt. Einfach irgendwer mich ansprechen und sagt, du hast ja die Software, die verwendest du, ja, hier, nimm du sie auch. Also wie man Ideen einfach auch austauscht, wie soll man die Software austauschen können. Und die vierte Freiheit ist, dass man die Verbesserungen, die man gemacht hat, auch veröffentlichen kann. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass man kopieren kann und dass man die Verbesserungen veröffentlichen kann. Das ist praktisch noch eine Zusatzfreiheit. Ich betrachte das so ein bisschen, das eine ist die Veröffentlichungsfreiheit und das andere ist sozusagen, also es gibt diese interne Möglichkeit, den Quelltext anzugucken und anzupassen, die Freiheit, aber es muss auch diese externe Möglichkeit geben, meine Verbesserungen weiterzugeben. Und das ist halt weit mehr als nur eine Kopie. Der Deutsche Bundestag hat, ich glaube, November 2001 beschlossen, dass freie Software grundsätzlich zu fördern sei. Und die Formulierung stammte allerdings von Anfang 2000 und da standen nur drei der Freiheiten drin, weil irgendjemand sich dachte, naja, die vierte Freiheit ist ja praktisch so eine Kombination aus Freiheit 2 und Freiheit 3. Diese Definition, die also Mitte der 80er Jahre schon erarbeitet worden ist, und zwar hauptsächlich von Herrn Stallman, stellt unserer Meinung nach eine relativ gute Definition dar, anhand dessen man entscheiden kann, ob man hier freie Software hat oder nicht und was die Schwierigkeiten sind, diese freie zu erhalten. Der Stallman nämlich, und das gilt auch mit als einer seiner Haupterfolge, hatte wohl sehr früh erkannt, dass die Möglichkeit, jemand anders dazu helfen, wenn er ein Problem hat, wichtig ist. Und dass die von proprietären Firmen weggenommen worden ist. Es gibt da eine spannende Geschichte. Angeblich war er in MIT und es gab einen Drucker, der nicht druckte. Er kannte das Problem. Es war irgendwo, weiß nicht, ein Freiraum oder so. Und er war ja Programmierer. Er konnte einen Fehler beseitigen. Dann sind die Leute druckten da. Und dachte er, ja gut, beseitige ich den Fehler? Dann haben alle Leute, die diesen Drucker gekauft haben, was davon. Ich auch. Und er kannte auch jemanden, der den Quelltext hat. Ist er hingegangen und hat gesagt, ich hätte ganz gerne den Quelltext mit dem Fehler wegmachen. Dann hat er gesagt, ich habe zwar den Quelltext, aber ich kann ihn nicht geben. Das hat mir die Firma verboten. Und das muss wohl ein Schlüsselerlebnis gewesen sein, was den Stallman dazu veranlasst, das weiter nochmal nachzudenken. Und er hat dann noch irgendwann seine Stelle beim MIT auch aufgegeben, weil man dort auch die Tendenz hatte zu sagen, alles, was du arbeitest, gehört uns. Ja? Und er wusste, es gibt einen Konflikt. In Amerika hat man das eher gemacht, als das hier der Fall ist. Und er wollte den freien Wissensaustausch erhalten. Und so kam er sozusagen zur freien Software und hat das irgendwann formuliert. Ganz am Anfang war dieses Missverständnis frei und umsonst auch noch bei ihm sogar da, aber das hat er in den 80 Jahren halt rausgearbeitet. Er sagte, das geht ja nicht um frei hier, das geht nicht umsonst. Ja, gratis, das ist was anderes. Es geht ja um die Freiheit. Ja? Und ich muss durchaus die Freiheit haben, Dienstleistungen an dieser Software zu verkaufen oder auch die Kopien zu verkaufen. Und in dieser Hinsicht gab es von ihm eine Empfehlung, zu sagen, man darf keine geschäftsfreie Software machen. Sondern ihm war wichtig, dass die Freiheit für alle Leute erhalten war. Und in dieser Hinsicht ist er praktisch visionär gewesen, weil er vorausgesehen hat, dass Software eine Kulturtechnik wird. Am Anfang war das für Freaks, ja, irgendwelche Leute, die das drucken wollen in so einem technischen Center in Amerika in der Universität. Der Normalbürger hat gesagt, ja, blinkende Sachen kenne ich aus dem Science-Fiction-Film, aber was will ich da reingucken? Und heutzutage ist das aber so, ohne Software können wir alle wahrscheinlich im Leben gar nicht mehr weiterkommen. Wir haben täglich mit Software zu tun, die bestimmt sogar, was wir tun. In manchen Ländern wird Software verwendet, um abzustimmen und auch politische Prozesse zu beeinflussen. Es ist eine Kulturtechnik geworden. Und jede Kulturtechnik in einem demokratischen Land, so meine ich, muss kontrollierbar sein durch eine große Anzahl von Leuten. Nicht durch jeden, aber durch eine große Anzahl. Und was er getan hat, der Stallman ist dann, er hat gesagt, yes. I'm not aware that actually free software is used for voting, but I said that software is used for voting. I was just trying to make sure why it is important that we... ich habe nochmal gesagt, dass ich nicht weiß, wo freie Software für Wahlen eingesetzt worden sind. Und dass ich betonen wollte, wie wichtig es ist, dass wir die Software kontrollieren können, wenn sie für so wichtige Dinge eingesetzt wird. Gut, was hat Stallman dann gemacht? Er hat das GNU-Projekt gegründet und hat gesagt, wir brauchen ein vollständiges Betriebssystem mit allen Anwendungen, was komplett die Freiheit erhält. Das hat er 84 gemacht. Er hat 83 schon ausgerufen und er hat 85 gesagt, wir brauchen ja einen Verein, der sich um die juristische Seite der Sache kümmert. Und das war eben die Free Software Foundation. Also die Arbeit fing an 84, obwohl er es ausgerufen hat 83 und die Free Software Foundation hat er später gegründet. Ja, und uns gibt es dann ziemlich viel später in Europa. Was er gemacht hat, und viele seiner Arbeiten sind sehr amerikanisch, und in Europa kommt das nicht immer so gut an, weil er auch einen amerikanischen Politikstil hat. Und da 10 Jahre lang das allen Leuten erzählt hat, und alle Leute gesagt haben, du spinnst doch, ja, das geht doch gar nicht. Ja, so ein paar Leute, die irgend so ein vollständiges Betriebssystem schreiben wollen. Als natürlich
Anfang der 90er plötzlich GNU-Linux-Betriebssysteme, wie wir sie heute kennen, zur Verfügung stehen. Das läuft ja hier auch auf diesem Rechner. Und das gibt es auf CD, kann man reinschieben. Und wir praktisch alle Anwendungen haben, wo jeder von uns das verwenden kann. Da kam er nach 10, 12 Jahren wieder aus der Versenkung. Die Leute sahen, aha, das war doch wohl gut, dass er also 85 oder 84 angefangen hat, diesen Plan sich auszudenken. Und das muss man hier in Europa halt nochmal erklären, dass er diese 10 Jahre lang gegen das amerikanische Hauptselbstverständnis halt angekämpft hat und das manchmal einfach auch ein bisschen sehr wütend wirkt, was er macht. Europäer würden sowas natürlich, also sag ich einfach mal, ein bisschen verträglicher auch darstellen. Und das ist dann meine Aufgabe, hoffe ich. Aber es fühlen sich auch noch alle wohl, ist noch keiner schreiend rausgegangen. Insofern. Ey. Was man immer wieder in dem Zusammenhang hört, und deswegen muss ich darauf eingehen, ist der Begriff Open Source. Die Open Source Initiative hat sich selber zu einem Marketingprogramm für freie Software erklärt, weil sie gesagt haben, Rex Dolman mit seiner Freiheit, das kommt den Unternehmen nicht gut an. Wir sagen lieber Open Source dazu und sagen nichts von langfristiger Freiheit, ja, befreien das, was Sie genannt haben, von Ideologie und bringen den Leuten erstmal die praktischen Vorteile bei. Also da handelt es sich meist um die technischen und eher kurzfristigen Vorteile. Das ist das, was die selber auch sagen, deswegen habe ich das auf der FAQ nochmal zitiert. Ich lese es jetzt mal nicht vor, aber kann man ja nochmal nachlesen. Und die Idee war, dass man einen Markenschutz erlangt für die Marke Open Source und dann die Unternehmen auch kontrolliert. Wenn man sagt, das ist Open Source, dann sagt man, okay, du hast die Marke aber nicht richtig verwendet. Es wurde eine Definition geschrieben, hauptsächlich von dem Bruce Perens, die erklären sollte, welche Lizenzen den vier Freiheiten entsprechen. Das heißt, man hat das praktisch nochmal erklärt. Das ist die Open Source Definition, die aber von der Zielrichtung her, was die Lizenzen angeht, exakt auf die gleiche Menge von Lizenzen kommt, wie die Interpretation der Free Software Foundation. Es gibt immer, weil es neue Lizenzen und wieder Änderungen im Recht gibt, natürlich gewisse Interpretationsprobleme, wenn sich mal wieder was ändert. Bei den Ländern gibt es da mal ein, zwei Lizenzen, wo man sich uneinig ist. Aber im Groben und Ganzen ist die Idee, dass also wenn etwas freie Software ist, ist es meistens auch Open Source von der Lizenz. Das ist also komplett austauschbar, eigentlich. Ja, plus minus, dass sich die Experten manchmal streiten, aber gut. Der Markenschutz für Open Source war wegen des generischen Wortes nicht erlangbar. Und ich habe jetzt gesehen, wir haben also vor relativ kurzem allerdings eine neue Marke, nämlich OSI Certified eingeführt. Ist, glaube ich, eine Wortbildmarke jetzt auch. Und man muss mal sehen, ob das mit der Markenidee jetzt auch tatsächlich klappt. Was auch eine Idee war, war, dass man den Leuten erst die Technik erklärt und ihnen dann erklärt, dass das ja deswegen so gut ist, weil wir ja damit auch Freiheit bekommen. Dieser zweite Schritt ist allerdings nie gemacht worden. Und ein Marketingprogramm für freie Software müsste diesen zweiten Schritt machen. Weil der aber nie durchgeführt worden ist, sind viele Leute nach ungefähr ein bis zwei Jahren auch dann wieder sehr kritisch geworden und haben gesagt, es war vielleicht nicht das richtige Marketingprogramm. Und es hatte auch seine Nachteile. Deswegen habe ich jetzt gescheitert am Marketingbegriff drüber gesagt, weil also auch Gründer der OSI selber, wie der Bruce Perens, 99, also gesagt haben, das hat so nicht geklappt, ich glaube, wir müssen doch wieder von Freiheit sprechen, weil sonst kommt das nämlich nicht über. Und das ist die Frage, die man sich stellen soll. Was nützen mir die offenen Quellen ohne Freiheit? Ja, ich darf reingucken, aber habe keine Erlaubnis, was zu ändern oder es weiterzugeben. Und das ist das Missverständnis, was mit dem Begriff Open Source aufkommen kann, dass ich sage, hier, du kannst die Quellen ja sehen und alle Leute, aha, Open Source, offene Quelle, aber die Freiheiten hast du nicht. Und es gibt einige Unternehmen, die also das tatsächlich schon gemacht haben. Die haben gesagt, hoch, ist doch Open Source, aber war halt gar nicht. Gut, das ist so eine dieser Missverständnisgeschichten, weswegen wir also eine Initiative haben, die von Unternehmen ausgeht, die sagt, wir bevorzugen den Begriff freie Software. Wenn ich persönlich Unternehmen erkläre, was freie Software ist und ich fange mit freier Software an, verstehen die es meistens schneller, als wenn ich mit Open Source anfange. Das ist meine persönliche Erfahrung. Gut, man sollte vielleicht nicht unerwähnt lassen, dass es mit dem Urheberrecht natürlich was zu tun hat. Es wird öfter mal geschrieben, freie Software sei ja Lizenz frei oder hätte keine Lizenz. Und das ist auch verkehrt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass diese Freiheit da ist für die Software. Und eine Möglichkeit ist, in Deutschland, in Europa ist man meistens Urheber, zu sagen, ich erlaube euch, diese Freiheit zu haben. Und das geschieht halt über die Lizenzierung. Entsprechend gibt es Lizenzen, die einem erlauben, diese Freiheit auszuüben. Eine der wichtigsten Lizenzen ist die GNU General Public License. Wie der Name GNU sagt, stammt sie also auch von Herrn Stallman. Gilt auch als ein relativ guter Trick. Er hat das auch Copyleft genannt, weil er nämlich das Copyright, das amerikanische, dazu nutzt, jedem die Freiheit zu garantieren. Das Ganze ist deswegen stark schützend, weil die einzige Einschränkung, die er macht in der Lizenz, ist, dass du anderen Leuten keine weiteren Einschränkungen auferlegen kannst. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee gewesen, deswegen auch Copyleft, eigentlich ein ziemlich guter Witz, also Wortspiel könnte man sagen. Die GNU GPL sichert die langfristige Freiheit dieses Stück Software am besten. Man kann das also nicht einfach nehmen und in ein proprietäres Produkt stecken, sondern wenn man eine Erweiterung macht, muss man die erweiterten Quelltextteile weitergeben. Wieder. Und so bekommt jeder, der also an dieser Software was gemacht hat, von allen anderen die Erweiterung hinzu. Es ist allerdings nicht die einzige Lizenz, die es für freie Software gibt. Und das soll ja eigentlich jetzt kein Vortrag über freie Software-Lizenzen werden, da können wir auch eine Stunde drüber reden, über die Feinheiten. Ich will nur sagen, es gibt verschiedene Kategorien. Und die sind auch freie Software komplett. Es gibt die nicht schützenden, die erlauben, dass eine proprietäre Firma sich den Quelltext nimmt. Zum Beispiel Microsoft hat sich den TCP-IP-Stack genommen, von BSD, glaube ich. Das ist ein Gnu, eine Antilopenart. Aber das ist auch ein Scherz. Die Informatiker haben ja eine Vorliebe für komische Wortspiele, ja? Und Abkürzungen und so ein Zeug. Ja? Man sagt ja immer die berühmten TLAs, also Three Letter Acronyms. Man hat auch nicht nur 17.200 irgendwie so und so viele, deswegen ist es ein bisschen begrenzt. Manchmal nennt man 4 Buchstaben. Und sowas in der Art, ja. Und GNU steht für GNU is not Unix. Das muss man erklären, das weiß ich. Und zwar gab es damals auch schon Markenrecht. Und AT&T, die Wissenschaftler haben ja Unix mehr oder weniger erfunden, entwickelt. Ja, man sagt, weil Ken Thompson Space Travel auf der PGPL spielen wollte und Multrix zu dick war, ja, hätten sie ein neues Betriebssystem geschrieben. Und als Programmiersprache hätte sich C gut geeignet, dann hat man das gemacht. Und dann haben sie es jedem gegeben, unter anderem Berkeley, Uni, haben es veröffentlicht, weil AT&T wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Und als sie später merkten, das ist ja ganz spannend, ja, haben sie versucht, das wieder einzusammeln. Und dann haben sie gesagt, Unix ist aber eine Marke, du kannst nicht einfach irgendwas machen und das ist Unix, und Unix gehört uns. Und der Stallman wollte das klarzustellen, ganz klar sagen, naja, das, was wir machen, das wird so ähnlich, aber mit der Marke hat das nichts zu tun. Und darum hat er gleich draufgeschrieben, GNU is not Unix. Dass es noch ein rekursives Akronym ist, ja, das muss man dann auch die Informatiker schärfen stecken. Aber es ist ein rekursives Akronym, was für GNU is not Unix steht, nicht für den Antilopenkopf. Aber hinterher hat man festgestellt, dass das mit dem Antilopenkopf irgendwie lustig ist. Ja, also geschützt werden sollen die Anwender, also eigentlich alle, auch die Programmierer. Es ist so, dass nicht, also dass es für bestimmte Situationen, jetzt machen wir doch ein bisschen Lizenzen, gut ist, die richtige Lizenz zu wählen. Also die FSF sagt auch nicht, es muss alles GNU General Public License sein, sondern die sagt auch, manchmal ist eine nicht schützende Lizenz auch besser. Und manchmal ist auch eine schwach schützende Lizenz besser. Ja, also es gibt ja auch eine GNU Lesser General Public License. Lesser, weil sie weniger schützt. Und wie soll dagegen schützen? Einmal, dass also jetzt du machst eine freie Software und jemand anders nimmt die und macht eine Erweiterung dazu. Und es kann sein, dass er diese Software überall einsetzt. Und er wird durch die GNU General Public License gezwungen, wenn er diese Software weitergibt, also an einen Dritten, er verkauft es irgendjemandem, also er verkauft es dir wieder, zum Beispiel, oder jemand anders, ihm oder so, dass er ihm den Quelltext und die Erweiterung gibt. Und damit wird es wahrscheinlich auch dir wieder, also allen nach vorne. Und das heißt, dass jeder, der diese Software kriegt immer den Quelltext dabei. Und der Quelltext ist eine Grundvoraussetzung für diese Freiheit. Da hätte ich das noch erwähnen sollen, aber um reinzugucken in die Software, brauche ich die Bauplan, brauche ich den Source Code, brauche ich die Quelle.
Aber schützen Sie nicht dann dafür, da müssen wir einen Kooperationszwang haben.
Es schützt auch deswegen, weil das passiert ist, wenn, es gibt so Mechanismen. Eine Firma nimmt sich das, baut das ein in ein proprietäres Produkt und gibt das eine Zeit lang umsonst, sage ich jetzt mal, die mehr raus, macht die Leute abhängig davon. Und dann, wenn die Leute abhängig davon sind, ja, sagt sie, jetzt wollen wir Geld hier. Und dann sagen die Leute, huh, wo ist denn der Quelltext? Das hatte ich gar nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Und damit das nicht passiert, ist praktisch diese Verpflichtung, dass jeder, die Software kriegt, auch den Quelltext kriegen muss. Weil nur dann kannst du, falls du irgendwann mal das doch brauchst, oder vielleicht bist du gar kein Programmierer und ja, du stellst dann nochmal fest, dass du es selber gar nicht ändern kannst. Dann sagt dein Freund, okay, ich ändere dir das, aber dafür brauche ich den Quelltext. Sagst du, huh, Quelltext, wieso, warum? Ja? Und die GPL hat aber gesichert, dass du ihn immer noch kriegen kannst. Also dass du ihn praktisch hast. Das heißt, es schützt schon die Nutzer davor, in so eine mittelfristige proprietäre Softwarefalle zu fallen. Ich glaube, das deutet das so ein bisschen an. Also Microsoft hat zum Beispiel eine Schwachschützenlizenz genommen und hat die eingebaut in Windows. Das war auch in Ordnung. Also für die TCP/IP, deswegen funktioniert das Internet relativ gut. Weil man eine standardfreie Software hatte, die also überall funktioniert. Vorher war das mit proprietären Herstellern immer sehr schwierig, dass man die verschiedenen Hersteller miteinander reden lassen konnte. Eine der besten Möglichkeiten, verschiedene Hersteller miteinander reden zu lassen, weil das, was man eigentlich will als Anwender, ist, man macht eine Bibliothek, die ist freie Software, schwach schützen, ja, und dann kann jeder die einsetzen, egal ob proprietär oder nicht, und dann sind sie sich auch einig, was passiert. Und Mobiltelefone haben noch keine freie Software, deswegen kann man die also noch nicht so aufbauen, dass sie bei solchen, wäre auch schön, wenn man diese modifizieren könnte. Man geht in die Ökonux-Veranstaltung und dann schalten die automatisch auf leise. Das möchte ich aber kontrollieren, wann das Ding auf leise schaltet. Nicht, ich renne ins Gebäude rein und auf einmal schaltet es jetzt automatisch ab. Also solche interessanten Ansätze gibt es ja. Also ich wollte mal die Kategorien erwähnen. Ich glaube, die Frage habe ich einigermaßen beantwortet. Ja? Und es gibt dann noch die Kategorie zwischen diesen dreien, wo ich gerne unterscheide, die sagt nicht GPL-kompatibel oder unausgeglichen. Ist so ein bisschen eine Sammelkategorie. Nicht GPL-kompatibel bedeutet, dass man die Softwareteile technisch nicht zusammenstecken kann, weil die GPL verlangt, dass jedes Softwarestück, was mit ihr wirklich zusammen festgesteckt wird, unter dem gleichen Schutz fällt. Das heißt, es ist praktisch aufwärtskompatibel. Eine Schwachschützende und eine Nichtschützende kann ich kombinieren, also die Teile nehmen und kann ein Softwareprodukt draus machen mit GPL, dann sind die aber alle insgesamt stark geschützt. Das muss sein. Sonst wird dieser starke Schutz relativ schnell ausgehöhlt werden, technisch. Und bei denen, die juristisch nicht kompatibel sind oder aus anderen Gründen Einschränkungen drin haben, geht das halt nicht. Manche von denen sind unausgeglichen. Das heißt, man bekommt als Nutzer der Software oder als zusätzlicher Weiterentwickler nicht die gleichen Rechte, die der Erstentwickler hatte. Das heißt, man ist zum Beispiel gezwungen, der Firma Netscape, oder man war das zumindest eine Zeit lang, ein Recht an der Erweiterung zu geben. Und das ist bei der GPL ja sonst nicht der Fall. Ich muss den anderen Leuten zwar das Recht geben, das zu benutzen unter GPL, also einmal lizenzieren, aber ich muss denen nicht meine exklusiven Nutzungsrechte geben. Und teilweise muss ich das aber bei manchen unausgeglichenen Lizenzen. Da gibt es noch verschiedene andere Kleinigkeiten. Ich wollte das Kategorie nur nochmal aufführen. Aber ich möchte eigentlich zu kommerzieller Software kommen. Und vielleicht wird es dann für einige auch wieder ein bisschen interessanter. Das andere ist eigentlich schon ein bisschen bekannter, welche Lizenzen es gibt. Und da muss man sich mal ins Gedächtnis rufen, was ist denn kommerzielle Software überhaupt, wenn man davon redet? Und ich habe festgestellt, wenn man sich dem Begriff nähert, dann bedeutet kommerziell erstmal, da wird irgendwie Geld ausgetauscht. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Entwicklung für Geld vorgenommen. Das ist das, was man meistens meint. Zweitens scheint das ein Qualitätsmerkmal zu sein. Wenn die Leute sagen, hey, das ist aber commercial grade, wie es im Amerikanischen sagt, das hat kommerzielle, professionelle Qualität, dann ist das irgendwas Hohes. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Und das scheint daher zu kommen, dass man also sagt, wie zukunftsfähig ist diese Software eigentlich? Wer pflegt die? Wer entwickelt die weiter? Wer nimmt meine Interessen wahr? Und ein Geschäftsmann, der sagt, ich kaufe jetzt was, da bin ich 5 Jahre von abhängig, wenn ich das kaufe und das auf meinem Computer drauf spiele und damit irgendwas mache, dann möchte ich natürlich wissen, wer nimmt denn jetzt eigentlich meine Interessen wahr? Und wenn ich jemanden habe, den ich sozusagen bezahle dafür, dann weiß ich immerhin, dass der ein festes Interesse hat, das nochmal zu machen. Notfalls kann ich den ein bisschen mehr bezahlen oder so, wenn ich also irgendwas anderes möchte oder ein anderes Interesse habe. Und was ich mir natürlich auch frage, ist, wie lange macht der das noch? Und wenn das jemand ist, der das mal so nebenbei gemacht hat, dann ist der vielleicht in 4 Jahren nicht mehr da. Ich frage mich also, kann ich mit dem ein faires Geschäft machen? Du bist weiter für meine Software da, ja, dafür bezahle ich dir was und dann haben wir beide langfristig was davon. Und das ist das, was sich offensichtlich viele Firmeninhaber als Frage stellen, wenn sie mal sagen, ich möchte aber kommerzielle Software. Teilweise wollen die Leute kommerzielle Software. Wenn man denen sagt, hier ist eine Software umsonst, sagen die, nö, umsonst nicht. Wie denn, das kann doch gar nicht gehen, das ist doch alles tot in 3 Jahren oder in 2 Jahren. Ja? Und das ist ganz erstaunlich, und man sieht hier schon das erste Mal, dass offensichtlich so rational der Homo economicus doch dann doch wieder nicht ist, ja? Weil sonst würden sich die ganzen Leute ja nicht diese Hintergrundfrage nach der Zukunftsfähigkeit stellen. Ich meine, einerseits ist das schon ein langfristiger Aspekt, es wird sich vielleicht selber schädigen, wenn er in 3 Jahren nicht mehr da ist. Aber andererseits, die Frage nach dem fairen Geschäft scheint da schon eine Rolle zu spielen.
Das ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Das eigentlich ist so die Frage, kann ich jemanden zwingen, das zu machen, was mein Vorteil ist?
Ja, zwingen ist eine andere Sache. Also es gibt viele Geschäftsleute, die mit freier Software überhaupt nichts zu tun. Die fragen sich aber trotzdem, wie das funktioniert. Und die sind alle sehr daran interessiert, dass es einen gesunden Markt und einen gesunden Wettbewerb gibt. Und bei denen ist das nicht so eine direkte Denkweise. Also wenn du nachfragst, ist nicht gesagt, warum stellen die diese Frage. Dann sagen die nicht, weil das ja zu meinem Nachteil ist, wenn. Sondern manche von denen sagen einfach, ja gut, es muss aber nachhaltig sein. Die stehen mir durchaus positiv gegenüber. Also es mag bei dem Einzelnen wohl sein, dass die Motivation anders ist, zu sagen, ich frage danach. Also, aber es ist jedenfalls nicht so einfach, festzustellen. Freie Software hat immer noch alle Freiheit. Also insofern, auch wenn eine kommerzielle freie Softwarefirma was macht und dann weitergeht, bleibt der Quelltext noch da. Das unterscheidet sich nicht von anderen freien Softwareprodukten im Sinne der Freiheiten, die ich habe. Vielleicht können wir die Frage später nochmal ein bisschen debattieren, weil ich würde noch ein bisschen was vorher dazu sagen, dann haben wir da eine Grundlage für. Mein Punkt ist nicht, dass das jetzt eine absolute Geschichte ist. Nur ich habe festgestellt, manche Leute stellen das als Hintergrundfrage. Und das ist als Hintergrundfrage auch berechtigt eigentlich. Was die anderen beiden Punkte angeht, ist es eigentlich aber eine festere Beobachtung. Und jetzt kann man sich überlegen, hat freie Software das? Gibt es freie Softwareentwicklung, die für Geld stattfindet? Und da muss man sagen, ja, die gibt es. Es gibt Leute, die werden bezahlt dafür, dass sie freie Software machen. Okay, den Punkt können wir abhaken. Ja, dann ist die Frage, hat freie Software die Qualität, die man vielleicht damals mit einer professionellen Software, wie man so schön sagt, assoziieren würde. Und da muss man auch sagen, ja, es gibt den Apache Webserver, der über 50% aller Webseiten, auch jede Menge kommerzieller Webseiten serviert und der hat natürlich eine kommerzielle Qualität. Und sofern wir also diese Freiheit nicht verlieren, können wir zumindest die Hauptkriterien, die wir allgemein an kommerzielle Software stellen, durchaus bei freier Software finden. Ja? Sie wird unter Umständen für Geld gemacht, ja? Und sie hat unter Umständen eine hohe Qualität. Und wenn man das gesagt hat, dann muss man aber nochmal betonen, und das ist jetzt auch wieder so ein Punkt, kommerzielle freie Software ist immer Dienstleistung. Das heißt, es, wenn man da ganz, ganz, ganz genau hinschaut, wird nicht die Software verkauft, sondern die Dienstleistung an der Software. Weil die Freiheiten ja erhalten bleiben.
Wie ist das? Wenn ich Käufer bin von Software, ist das ein Produkt, eine Produkthaftung? Also du bist als Verkäufer verpflichtet, bestimmte Sachen. Also es gibt Abhängigkeitsverhältnisse zwischen dem Anbieter und dem, wenn das eine Dienstleistung ist. Ist das dieses Abhängigkeitsverhältnis auch? Das heißt, dass ich dich verpflichten kann, Sachen, also das sind, wenn man das verborgene Mängel oder sowas, auszugleichen. Darum geht es doch eigentlich. Also wenn ich etwas kaufe, dann ist der. Dann ist das ein Abhängigkeitsverhältnis von der Käufer zum Kunden. Und wenn es eine Dienstleistung ist, gibt es auch dieses Abhängigkeitsverhältnis.
Ja, zum Guten und zum Bösen. Nur ist die Abhängigkeit zum Bösen geringer als bei proprietärer Software. Da werde ich noch ein bisschen drauf eingehen. Also die Sache ist, in der Praxis bekommt man für freie Software unter Umständen ein erheblich besseres kommerzielles Angebot, als man das für proprietäre Software bekommt. Das heißt, ich habe unter Umständen viel mehr Leute, die ich fragen kann, die mir unterschiedliche Angebote machen können. Proprietäre Software geht nämlich immer in Richtung Monopol so ein bisschen. Weil nämlich eine einzige Firma nur diese Exklusivrechte hat, den Quelltext ändern zu können. Also eine Firma hat nur die Freiheit. Während freie Software die Freiheit eigentlich für ganz viele Firmen garantiert. Damit habe ich einen höheren Wettbewerb. Jetzt, um da mal ein bisschen vorzugreifen. Es ist also ganz wichtig, und darum einfach nochmal dieser eine Satz, dass die Freiheiten erhalten bleiben. Wenn jemand von kommerzieller freier Software spricht und die Freiheiten nicht erhalten bleiben, dann ist es keine freie Software mehr. Und meine Rede bedeutet jetzt nicht, wir sollen hingehen, neue Lizenzen erfinden und diese Freiheit irgendwie wieder einschränken. Nee, darum geht es nicht. Ich möchte nur erklären, wie mit den bisherigen Lizenzen und auch der bisherigen Politik der Free Software Foundation in den letzten Jahren eigentlich immer kommerzielle freie Software möglich war und sogar bewusst gewollt ist. Irgendwo auf den GNU-Webseiten steht das sogar von Stallman als Zitat. Er sagte, ja, wir wollen die Leute dazu auffordern, bitte mehr kommerzielle freie Software. Ja? Das ist ja gerade der Punkt. Und das kommt so häufig falsch rüber, dass ich es einfach nochmal ganz dick draufschreiben wollte. Gut. Ich will noch ein bisschen dieser kommerziellen Geschichte weiter auf den Grund gehen und habe jetzt mal eine Folie dazwischen geschmissen, wo ich jetzt mal Almenten-Irrtum draufgeschrieben habe. Das ist meiner Ansicht nach ein Verständnis, was grundlegend ist, um anzugucken, wie funktioniert die kommerzielle Ausbreitung von irgendwas und wie funktioniert das sozusagen klassisch und wie funktioniert das jetzt neu. Und man muss sich wieder ins Gedächtnis zurückrufen, dass Informationen was anderes sind als ein physikalisches Gut. Wenn ich einen Apfel habe oder einen Laptop habe, dann kann einer den nutzen oder einer den essen. Wenn ich aber eine Idee habe und ich erzähle die euch, Ihnen, ja, dann wisst ihr die auch alle auch und könnt die nutzen, aber ich kann die immer noch nutzen. Das heißt, es gibt einen fundamentalen Unterschied dazu. Ideen, Informationen kann man praktisch verlustfrei kopieren. Nicht das Medium, auf dem ich sitze. Also, dass ich jetzt hier spreche, das ist knapp. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Welt sprechen. Aber die Idee an sich, der Inhalt dieser Idee, Inhalt der Information, der unterscheidet sich ganz enorm von physikalischen Gütern, die immer irgendwie knapp sind.
Ja, das stimmt nicht so ganz. Wenn du die Leute zahlen, dann liegt es aber auch leicht. Nicht mehr hält,
Da findet unter Umständen eine Verknappung statt. Aber das ist erstmal, also es gibt da Mischformen, klar, es ist nicht ganz so einfach, wie es darstellt. Stimmt, richtig. Aber es ist trotzdem ein fundamentaler Unterschied, den man einfach hat bei dem Apfel oder bei dem Computerprogramm hat. Wenn ich das Computerprogramm kopiere, habe ich zweimal, zwei Leute können es nutzen. Den Apfel kann ich nicht kopieren. Also. Klar.
Ich denke, man muss natürlich eigentlich wissen, Information ist immer inhaltlich immer auf kommunikativen Akt. Wenn ich einen Sender und einen Sender habe, dann habe ich diese Teilung. Das könnte genau das sein. Ich meine, es gibt dann one-to-one, one-to-many. Das ändert sich an der Sache, wenn ich die Leute schon weiß, was ich damit erzähle, dann kann ich nicht mehr zuschreiben, dass ich auch keine Kommunikation ausbauen kann.
Ja, also ich wollte nur